SWR 2 Tandem.
Guten Abend, mein Name ist Viktoria Merkulova. Mein Gast ist heute Katharina Martin-Virolainen. Sie ist 1986 in Russland geboren, in der Stadt Petrozavodsk, rund 400 Kilometer nordöstlich von St. Petersburg entfernt. Und wenn wir auf die Weltkarte schauen, ist links neben Petrozavodsk die Grenze zu Finnland. Katharina Martin-Virolainen hat ihre Kindheit dort in Chalna verbracht, ein Dorf in der Nähe. Ihr Vater ist Kasachstan-Deutscher, ihre Mutter hat finnische und russische Wurzeln. Also eine Familie mit verschiedenen Kulturen und Sprachen. Mit 11 Jahren ist sie mit ihrer Familie als Spätaussiedlerin nach Deutschland gekommen. Und heute ist sie Autorin und Journalistin. Sie hat ein Theater für Kinder gegründet und beschäftigt sich in ihren Werken mit der Geschichte der Russlanddeutschen. Frau Martin-Virolainen, hallo, willkommen bei Tandem.
Einen wunderschönen guten Abend.
Als Sie nach Deutschland kamen, waren Sie zuerst in Hessen. Ein Jahr später, 1998, ging es nach Eppingen bei Heilbronn. Da leben Sie ja auch heute. Was ist denn Ihre allererste Erinnerung an Deutschland?
Meine allererste Erinnerung an Deutschland ist unsere Ankunft in Friedland und wie ich in einem kleinen Supermarkt einkaufen war mit meinem Vater und erschlagen war von den ganz vielen Sachen, die ich dort gesehen habe, von der Fülle und von der Auswahl. Das habe ich aus Russland so nicht gekannt.
Wissen Sie noch, was Sie gekauft haben?
Ja, ich habe irgendwo meine Zahnbürste verloren und musste mir eine neue Zahnbürste aussuchen. Und das war für mich wirklich ein richtiges Abenteuer, weil das gab unzählige Varianten in allen möglichen Farben und Formen. Und ich war restlos überfordert, mir da eine Zahnbürste aussuchen zu müssen.
Und letztendlich haben Sie dann aber eine gefunden in Ihrer Lieblingsfarbe.
Gott sei Dank, ja.
Sie und ich haben ja auch eine ähnliche Geschichte. Ich bin auch mit 11 Jahren nach Deutschland aus Russland gekommen. Und mein erster Eindruck war, es riecht hier anders. Also wir sind an einem Rastplatz in Dortmund in Deutschland aus dem Bus ausgestiegen und es roch nach Frittiertem. Ich würde fast schon sagen nach Pommesfett. Erinnern Sie sich auch an Ihren ersten Geruch hier?
Ja, ich glaube, der hatte was mit Süßigkeiten zu tun. Also wir haben die ersten Zeit sehr viele Süßigkeiten hier vernascht. Und irgendwie habe ich da diesen ganz, ganz süßen Duft jetzt in der Nase.
Heute bei mir zu Gast Katharina Martin-Virolainen, Autorin, Journalistin mit russlanddeutschen und finnischen Wurzeln. Frau Martin-Virolainen, wenn man Sie fragt, woher Sie kommen, was sagen Sie dann?
Kommt drauf an.
Mit wem man spricht.
Nein, das ist wirklich dann auch meine Antwort. Kommt drauf an. Und dann fangen die Leute natürlich an nachzubohren. Ich sage dann immer, ja, ich komme aus Eppingen, ich komme aus Baden-Württemberg. Und da kommt auch manchmal so diese Nachhackfrage, nein, wo kommst du ursprünglich her? Weil die Leute dann vielleicht auch meinen leichten Akzent hören. Und ich erzähle aber auch immer sehr gerne, wo ich herkomme, etwas über meine Kindheit. Und ja.
Also würden Sie sagen, wenn man dann eher nachhakt und Sie gerne darüber erzählen würden, dann sagen Sie schon, Sie kommen aus Russland.
Genau, also ich sage dann, dass ich aus Russland komme, dass ich dort geboren und aufgewachsen bin und automatisch schlage ich dann immer so eine Brücke zu der Geschichte meiner Familie und sage, ja, aber mein Papa kommt aus Kasachstan und die Oma ist eigentlich in der Ukraine geboren und dann habe ich die Leute schon. Dann fragen sie immer mehr und mehr nach und ja, ich genieße auch diese Gespräche und erzähle auch immer wieder sehr gerne über die Geschichte meiner Familie, auch wenn sie so traurig und schwer ist.
Ja, die Geschichte der Russlanddeutschen auch. Mhm. Und auch wenn es in den letzten Jahren immer mehr Aufklärung darüber gibt, wissen viele immer noch viel zu wenig über Russlanddeutsche. Wer sind sie denn?
Ja, die Russlanddeutschen, die heute in Deutschland leben, oder es gibt sie auch in Russland, Kasachstan und vielen anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Wir sind die Nachkommen von deutschen Kolonisten, die auf Einladung der Katharina der Großen damals ins Russische Reich ausgewandert waren. Die Geschichte meiner deutschen Vorfahren war ein bisschen anders. Die sind aus dem Schwarzwald erstmal nach Polen ausgewandert, haben eine Zeit lang dort gelebt. Dann sind sie 1860 nach Wolinien in die Ukraine und wurden von dort dann nach Kasachstan deportiert. Mein Papa kam dann später nach Russland. Dort bin ich geboren und wir kamen dann 97 wieder zurück nach Deutschland und sind dann auch tatsächlich, das ist ganz spannend, Also meine Urgroßmutter ist in Sulzfeld geboren, Landkreis Karlsruhe, und wir sind in Eppingen gelandet. Also praktisch, wir sind wieder dorthin zurückgekehrt, wo wir, also wo die Geschichte angefangen hat. Und wie gesagt, davor haben die Vorfahren noch im Schwarzwald gelebt. Und also bis in die Schweiz bin ich gekommen. Und das ist auch eine wahnsinnig spannende Geschichte, wenn man dann da eintaucht und darüber forscht und ja, auch denkt, ich bin auch so vielen Fäden auch gestrickt und man knüpft auch eine Verbindung zu diesen Orten.
Sie haben in einem Interview gesagt, man hat uns, also die Russlanddeutschen, in der Gesellschaft kaum wahrgenommen und die Wahrnehmung bzw. die Darstellung auch in den Medien war in letzter Zeit manchmal leider auch nicht so berauschend. Was meinen Sie damit?
Naja, man muss auch sagen, viele Russlanddeutsche, als sie nach Deutschland kamen, die wollten sich sozusagen auch auflösen. Sie wollten ja Deutsche unter Deutschen sein. Man muss auch die Vorgeschichte kennen. Die wurden schon vor dem Krieg, also vor dem Zweiten Weltkrieg oder während dem Zweiten Weltkrieg, aus ihren Heimatorten am Schwarzmeer, in Wolinien, an der Wolga, im Kaukasus, wurden sie nach Sibirien, nach Kasachstan deportiert. Und sie standen dort dann unter Kommandaturaufsicht. Sie haben in Sondersiedlungen gelebt. Sie waren in stalinistischen Lagern, also in der Trutarmee, in diesen Arbeitslagern. Und sie durften ihre Sprache nicht sprechen, sie durften ihre Kultur nicht ausleben. Ihre Religion war in der Sowjetunion ja allgemein damals verboten. Und als sie dann nach Deutschland kamen, wollten sie ja nicht mehr auffallen. Sie wollte Deutsche unter Deutschen sein. Und es kommt natürlich auch darauf an, wann die Leute hergekommen sind. Das ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Und viele haben aber auch festgestellt, wir sind doch anders. Ja, also wir haben doch diese andere Prägung. Und ich sage immer, ja, aber so eine lange Zeit in Russland, das geht nicht einfach an den Menschen vorbei. Natürlich kriegen sie eine andere Prägung. Natürlich sind sie dann anders als zum Beispiel die Deutschen, die dann hier in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und nichts anderes kennen. Ja, es kam einfach dazu, dass wahrscheinlich auch nicht so viel Austausch stattfand oder wir auch nicht irgendwie negativ auffallen wollten. Und leider kam es dann eben dazu, dass auch Berichte aufgetaucht sind in den Medien, die mich persönlich sehr verletzt haben, weil ich dachte, ich tue seit meinem ersten Tag in Deutschland eigentlich nichts anderes, als mich zu integrieren, mich anzupassen. Ich mache auch ganz viel Integrationsarbeit und Völkerverständigungsarbeit, viele kulturelle Projekte. Und wenn ich dann solche Berichte lesen muss, wie von wegen Parallelgesellschaft oder sind die Russlanddeutschen wirklich so gut integriert, das ist natürlich etwas, was sehr an mir kratzt, weil ich mich in diesen Momenten um Lichtjahre wieder zurückgeworfen fühle. Ich fühle mich dann wieder wie in den späten 90er, als wir hierher kamen und wirklich, ich habe mich damals nicht willkommen gefühlt und das hat mir als Kind damals auch sehr wehgetan. Ich habe das nicht verstanden, warum das so ist. Und natürlich habe ich dann auch alles dran gesetzt, Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen zu helfen, dass sie sich hier willkommen fühlen, dass sie ankommen. Und solche Berichte, die schmeißen natürlich einen auch ein bisschen zurück.
Wie Sie dazu auch mit jungen Menschen arbeiten, darüber sprechen wir hier bei Tandem noch ausführlicher. Jetzt kommen wir aber zu Ihrem Roman, den Sie geschrieben haben, Die Stille bei Neulandau. Dieser ist einerseits historisch, andererseits hat er viel mit zu tun mit der Gegenwart der Russlanddeutschen. Und in Ihrem Roman schreiben Sie über eine Familie in der Ukraine. Die Geschichte beginnt vor dem Zweiten Weltkrieg und hat Parallelen zu den Schicksalen, die jetzt in der Ukraine wieder passieren. Dort herrscht Krieg. Und Sie schreiben in Ihrem Roman über eine glückliche Familie, bei der sich von jetzt auf gleich alles im Leben ändert. Und wir freuen uns jetzt, dass Sie uns aus dem Buch jetzt kurz was vorlesen. Katharina Martin-Virolainen aus dem Buch Die Stille bei Neulandau.
Diese Stille, diese herrliche, magische Stille, die es nur bei uns in Neulandau gibt. Ich schließe meine Augen, versuche mein Gehör noch mehr anzustrengen, doch es gelingt mir nicht, über diese Stille hinaufzuhören. Ich liege auf dem Rücken, umarmt von den weichen Grashalmen, die sich wie ein grüner Schal um meinen Körper schmiegen. Meine Zehen spielen mit dem kühlen Grasteppich. Er ist noch etwas feucht vom frischen Morgentau. Meine Hände ruhen auf dem Buch, das sich gemeinsam mit meinem Bauch hebt und senkt. Und um mich herum diese Stille bei Neulandau. Meine Augen öffnen sich langsam und bestaunen die kuscheligen Wolkenbilder auf der blauen Leinwand des Himmels. Die Sonne steht über dem Fluss Ingul. Sie blendet mich und versucht, meine Aufmerksamkeit von den Schäfchenwolken auf sich zu lenken. Meine Nasenflügel beginnen plötzlich zu flattern, als sie einen bekannten süßlichen Holzduft vernehmen. Heute wird es wohl wieder heiß. Doch daran stört sich die Stille bei Neulandau nicht. Das Dorf erwacht aus seinem Schlaf. Ich kann es an den Geräuschen erkennen, die diese zärtliche Stille zerschneiden. Unser Haus liegt am Rande des Dorfes Neulandau. Das letzte Haus am Ende einer breiten und staubigen Straße. Der Weg schlängelt sich am Ufer des Flusses Ingul entlang und verschwindet hinter dem Wäldchen, dessen Eingang so dunkel ist, dass ich niemals den Wunsch verspürt habe, diese Welt zu betreten. Wenn ich meine Mutter gefragt habe, was hinter dem Wäldchen lag, antwortete sie stets trocken: »Nichts, das dich etwas angeht.« Also meinte ich seit meiner frühesten Kindheit, dort sei das Ende der Welt. Als Kind habe ich nicht verstanden, dass wir anders waren. In unserem Dorf waren wir alle gleich. In der Stadt aber traf ich auf Menschen, die ungewöhnliche Kleidung trugen und sich in mir unverständlichen Sprachen unterhielten. Neugier mischte sich mit etwas Unbehagen. Waren diese seltsamen Leute die anderen oder war ich anders? Waren sie die Fremden oder doch wir? Erst Jahre später setzte sich das Puzzle in meinem Kopf zusammen und ich begriff, dass all die Menschen, die mir in der Stadt begegnet sind, einfach nur Menschen waren. Aber mein Vater nannte sie damals Ukrainer, Russen oder Juden und wir waren Deutsche. Welche bittere Bedeutung dieses Wort für uns noch bekommen sollte, konnte ich mir damals nicht einmal in meinen schlimmsten Albtraum vorstellen.
Über die Ich-Erzählerin und den Roman und den Inhalt sprechen wir gleich genauer noch, um zu erfahren, worum es eigentlich geht und wie viel diese Geschichte was mit ihrer Familiengeschichte zu tun hat. Katharina Martin-Virolein, sie hat russische und finnische Wurzeln, ist mit 11 Jahren nach Deutschland aus Russland gekommen und verarbeitet ihre Familiengeschichte in ihren Werken als Autorin, zum Beispiel im Roman »Die Stille bei Neulandau«. Das haben Sie gerade auch kurz uns draus vorgelesen. Und da ging es um die Ich-Erzählerin Margot. Sie ist die mittlere von 5 Schwestern der Familie Thiessen. Können Sie ein bisschen mehr über diese Person erzählen?
Ja, Margot ist etwas anders, würde ich sagen. Sie ist für mich keine typische Russlanddeutsche, weil sie innerlich auch sehr rebellisch ist und sie möchte im Gegensatz zu ihren Schwestern nicht alles einfach so hinnehmen, was um sie herum passiert. Sie ist auch ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Wir haben mit ihr sehr viele Ähnlichkeiten und ich habe natürlich den Roman nicht nur geschrieben und diese Figuren nicht nur geschrieben, ich habe sie auch tatsächlich auch manchmal wirklich gelebt. Also ich habe mich so eingelebt in die Margot, dass ich manchmal so nachts aufgewacht bin und gar nicht mehr wusste, oh Gott, wer bin ich? Und das hat mich so gepackt. Und ich wollte aber zu Margot, es gibt ja noch eine zweite Hauptfigur, das ist die Julia. Ich wollte eben zeigen, dass unsere russlanddeutsche Frauen auch sich mal gewehrt haben, dass sie nicht nur diese stillen Frauen waren, die alles akzeptiert haben, ihr Schicksal akzeptiert haben, sondern dass sie auch innerlich oft rebelliert haben.
Mhm. Margot war die alte Tante von Julia. Und das ist ja das Spannende daran, auch an der Figur Julia, weil sie ist eine junge Frau und sie fragt ihre alte Tante Margot aus. Sie möchte mehr wissen über ihre Herkunft und hat das Gefühl, dass jeder aus ihrer Familie schweigt und sie die einzige Person ist, zu der sie sich wenden kann. Kennen Sie denn die Geschichte Ihrer Familie gut? Also wurde in Ihrer Familie denn viel erzählt?
Eigentlich nicht, würde ich jetzt behaupten. Ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kind meine russische Oma mal ausgefragt habe, wie ihre Kindheit war. Später, als wir nach Deutschland gekommen sind, habe ich mich ehrlich gesagt auch nicht besonders für die Geschichte meiner Familie interessiert. Man hat als Jugendliche andere Sorgen.
Ja.
Und ich musste in der Schule dann ein Referat machen über meine Familiengeschichte. Und da habe ich meine Oma gefragt, zum ersten Mal, wo sie geboren ist. Und zum ersten Mal habe ich damals auch von ihr gehört, dass sie eigentlich in der Ukraine geboren und aufgewachsen ist. Und das war für mich eine ganz neue Information, weil bis zu diesem Zeitpunkt bin ich davon ausgegangen, sie hat ihr ganzes Leben in Kasachstan verbracht. Und auf einmal kommt Ukraine ins Spiel und das wollte ich natürlich dann verstehen. Und dann hat sich das Puzzle so langsam zusammengesetzt und danach habe ich mich sehr oft gefragt, auch nachdem meine Oma gestorben ist, warum haben wir eigentlich in der Familie oder in der großen Verwandtschaft so wenig darüber gesprochen? Nachdem ich angefangen habe, so ein bisschen tiefer zu graben, ich habe dann auch meine Onkel, meine Tanten ausgefragt und festgestellt, dass sie auch viel wissen und auch unterschiedliche Informationen haben.
Aber schweigen.
Weil man irgendwie auch, vielleicht ist es auch nicht so üblich, in den russlanddeutschen Familien darüber zu sprechen. Mittlerweile wird es immer mehr, also das merke ich auch in Zeitzeugen Gesprächen, die ich führe. Ich ermutige auch immer die jungen Leute mal nachzufragen, solange ihre Großeltern noch leben. Ich habe zum Beispiel niemanden mehr, den ich fragen kann. Ich bin auf die Erzählungen, Erinnerungen meiner Tanten und Onkel angewiesen. Und früher war das tatsächlich so, man wollte auch irgendwo seine Kinder und Enkelkinder schützen, weil sie haben auch so viel Schlechtes und Schlimmes erlebt und sie hatten einfach nur Angst und sie hatten Angst, dass wir dann irgendwelche Probleme bekommen könnten. Mhm. Und deswegen wird in vielen Familien tatsächlich auch darüber geschwiegen.
Das bedeutet, dass die Geschichte der Familie Thiessen in ihrem Roman auch viel von der Geschichte ihrer Familie hat, oder?
Zum Teil. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich sag's mal so. Ich habe vor vielen Jahren ein Zeitzeugengespräch geführt. Ich habe Informationen gesammelt über russlanddeutsche Schicksale. Und das war ein Zeitzeugengespräch. Ich habe diese Geschichte gehört und die hat mich so gefesselt. Mhm. Leider hat die Familie, mit der ich verwandt bin, die hat sich dagegen ausgesprochen, die wollten nicht, dass wir diese Geschichte veröffentlichen im Rahmen der Ausstellung. Und ich habe das in meinen Schreibtisch versteckt und da lag diese Geschichte. Ich habe sie, die Notizen immer wieder rausgeholt und sie hat mich auch immer wieder eingeholt, diese Geschichte. Und sie ließ mich nicht los, 10 Jahre lang nicht. Und nachdem alle Beteiligten verstorben waren, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass mit ihnen auch diese Geschichte stirbt. Und habe dann eine Kurzgeschichte erstmal draus gemacht und meiner Freundin diese Geschichte gezeigt. Meine Freundin sagte daraufhin, das ist doch Stoff für einen Roman. Du kannst nicht einfach nur eine Kurzgeschichte daraus machen. Und dann habe ich angefangen, an dieser Geschichte zu arbeiten. Und ich habe in diesen Roman sehr viele Erinnerungen von Menschen einfließen lassen, die das alles auch tatsächlich erlebt haben. Natürlich ist da vieles auch aufgearbeitet, literarisch auch ein bisschen also umschmückt. Mhm. Aber im Großen und Ganzen basieren das alles auf tatsächlichen Erlebnissen und Erfahrungen von Russlanddeutschen.
Wie schwierig war es für Sie persönlich, das alles zu verarbeiten in diesem Roman?
Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe noch nie an einem Werk so geblutet und gelitten wie an diesem Roman, weil es natürlich auch sehr schwer ist. Man stellt sich auch immer die Leserschaft vor und die Menschen, die das lesen werden und muss sich auch Gedanken machen, was möchte ich meinen Lesern zumuten, was möchte ich erzählen, was doch lieber nicht und sich auch damit über eine längere Zeit auch auseinanderzusetzen. Man muss sich auch vorstellen, ein Roman entsteht nicht innerhalb von einer Woche. Ich habe ja fast 2 Jahre lang an diesem Roman gearbeitet und da sitzt man wirklich stundenlang, tagelang, wochenlang und schreibt. Und ich habe auch sehr viel recherchiert. Ich habe meine Notizen durchforstet. Und manchmal hat man wirklich das Gefühl, man wird jetzt verrückt, weil man das kaum ertragen kann. Das ist ja auch kein einfacher Stoff.
Ja, absolut. Sie arbeiten ja als Journalistin, Sie schreiben Prosa und Gedichte und auch Theaterstücke. Und 2018 haben Sie in Eppingen das Russlanddeutsche Kinder- und Jugendtheater gegründet. Das hat auch wiederum einen Bezug zur russlanddeutschen Herkunft. Warum?
Genau. Ich war 2018 in der Ukraine, also es hat eigentlich mit der Ukraine angefangen, mit Wolinien, und habe den Ort aufgesucht, wo meine Oma geboren und aufgewachsen ist. Von diesem Ort ist nichts mehr übrig geblieben. Und als ich dann zurückkam, kam mir die Idee, ein Theaterstück zu machen. Also irgendwie über Theater Kindern und Jugendlichen eben diese Geschichte unserer Vorfahren beizubringen. Und nach dem ersten Theaterstück, das sehr gut angekommen ist, haben wir beschlossen, dass wir jetzt ausschließlich Theaterstücke über die Geschichte der Russlanddeutschen machen, um eben auch anderen Menschen darüber zu erzählen. Und ich merke einfach, wie wichtig das für die Kinder und Jugendlichen ist, wie wichtig das vor allem für die Eltern und die Großeltern. Und das ist immer mit sehr vielen Tränen verbunden. Und wir kriegen aber auch sehr viel Zuspruch aus dem nicht-russlanddeutschen Publikum, weil dann Menschen auf uns zukommen und sagen, ey, wir wussten ja gar nicht, wie schwer das eure Großeltern hatten oder wie schwer das eure Eltern hatten nach der Übersiedlung hierher.
Könnten Sie uns da kurz mitnehmen? Wie kann ich mir so ein Theaterstück vorstellen? Worum geht es da? Was ist der Inhalt?
Wir haben 2019 ein Theaterstück gemacht, das eigenes Theaterstück, das heißt Meine Leute. Und es wird zum Teil aus der Perspektive von der Zarin Katharina der Großen erzählt, die eben ihre Leute, also die Deutschen, nach Russland eingeladen hat. Und das beginnt eben mit der Katharina, die diese Idee entwickelt. Und parallel wird das dann auch alles gezeigt, wie das zustande kam, wie die umgesiedelt sind. Dann die Deportation der Deutschen, wie sie in den sibirischen Lagern gelebt haben und dann aber auch die Rückwanderung in also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahren. Und die Kinder, die leisten da unglaubliche Arbeit, also sich auch innerhalb von so kurzer Zeit zu verwandeln, also von Siedlern, also Kolonisten, die in Dialekten sprechen, also die müssen auch seitenlang Texte in Dialekt zum Beispiel auswendig lernen oder in Gedichtform. In der nächsten Szene spielen deportierte Kinder in Sibirien, in der nächsten Szene spielen sie Pioniere, in der nächsten Szene spielen sie die Spätaussiedler in den 90er Jahren. Und man muss ja auch bedenken, die sind alle, also mittlerweile so zwischen 11 und 15 und damals waren sie so 7 bis 11, also unglaubliche Leistung, die sie da auf der Bühne bringen.
Welche Reaktion kommt denn dann von den Kindern? Weil das ist ja auch schon ein Teil einer sehr großen Geschichte, die man ja auch erst verstehen muss oder verarbeiten muss. Wie ist das für die Kinder?
Ich gehe mit den Kindern immer ins Gespräch, also jede Szene wird erklärt. Ich erkläre ihnen, was dahinter steckt, was die historischen Hintergründe sind. Natürlich alles kind- und jugendgerechter Sprache, dass sie auch tatsächlich verstehen, was ist da passiert. Ich lasse sie auch sehr viel selber entwickeln, also sie arbeiten selbst an den Szenen mit. Und das ist oft auch sehr bedrückend für sie, wenn wir dann zum Beispiel Deportationsszenen spielen. Oder wenn wir auch darüber sprechen, wie war es eigentlich für ihre Eltern, als sie nach Deutschland kamen. Aber sie haben auch sehr viel Spaß daran und machen auch, also wenn wir dann eine Szene spielen aus der Sowjetunion, sie machen dann auch sehr viele Witze oder sagen, oh, wir haben zum Beispiel auch diese Tapki, ja, diese Hausschuhe da. Und dann merke ich, die Kinder haben eigentlich wahnsinnig viel auch mitgenommen und von den Eltern auch übernommen. Und sie kennen eigentlich viel mehr, als wir uns das vorstellen können.
Und da kommen wir ja wieder zurück zu dem Punkt, dass die Kinder dadurch ja so viel mehr über sich selbst und über ihre Geschichte, die Geschichte der Familie erfahren, was sie zum Beispiel ja in ihren jungen Jahren einfach nicht hatten. Das genau. Ist ja der Grund.
Sie werden auch durch die Theaterstücke natürlich dazu motiviert, ihre Großeltern auszufragen,
ja.
Weil sie dann nach einer Theaterprobe nach Hause kommen und automatisch die Eltern fragen, erzählen, wir haben heute das und das gespielt und wie war es eigentlich bei uns oder bei euch, wie war es bei den Großeltern? Und da sind uns auch die Großeltern, Eltern immer sehr dankbar. Sie kommen nach den Aufführungen und bedanken sich bei mir und bei den Kindern und sagen, das ist großartig, dass ihr unsere Geschichte aufarbeitet.
Ja, meinen Sie, davon gibt es noch viel zu wenig in Deutschland von solchen Projekten?
Eigentlich ja. Ich würde mir da viel mehr wünschen. Es gibt natürlich mittlerweile schon sehr viel. Es wird sehr viel aktive Arbeit betrieben. Wir haben unzählige Vereine. Wir haben die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, die auch viele Ortsgruppen hat, die viele Projekte hat, die Interessengemeinschaft der Deutschen aus Russland in Hessen. Die machen auch tolle Projekte, auch mediale Projekte. Und ich würde mir auch viel mehr Projekte eben mit Kindern und Jugendlichen wünschen. Deswegen versuche ich da mit meiner Theatergruppe so ein bisschen als Beispiel zu dienen, zu zeigen, hey, das kann Spaß machen, das ist gar nicht so schwer. Man muss auch nicht erst Schauspiel studiert haben. Es geht um die Idee.
Mhm. Und jetzt kommen wir aber ganz kurz nochmal zu Ihnen zurück. Und zwar auf Ihrer Webseite bezeichnen Sie sich als deutsche Autorin mit finnischen Wurzeln und russischer Seele. Das müssen Sie kurz erklären, das Interkulturelle. Ihre Mutter hat russische und finnische Wurzeln. Also wie ist das Wie kann man das verstehen?
Ja, ich bin ja in Karelien geboren und aufgewachsen und ich war von der russischen, finnischen, karelischen Kultur umgeben. Ich hatte mit der deutschen Kultur und Sprache gar keine Berührung, also außer vielleicht in der Schule oder während unserer Urlaube in Kasachstan. Und als ich dann nach Deutschland kam, war ich auf einmal die Russin und ich konnte mich sehr lange Zeit nicht zuordnen. Also wer bin ich eigentlich, Russin oder Deutsche? Und was ist eigentlich mit meinen finnischen Elementen?
Genau.
Und irgendwann mal habe ich mich entschieden oder habe festgestellt, ich wohne schon so lange und ich lebe hier schon so lange in Deutschland, ich fühle mich sehr deutsch, ich habe diese deutsche Wurzel, diese Geschichte und ich kann aber meine Vergangenheit nicht ablegen und weil ich eben in Karelien aufgewachsen bin und von der finnischen Kultur und Sprache umgeben war, habe ich gesagt, ich habe finnische Wurzeln. Und die russische Seele bezieht sich eher auf dieses Kulturelle, weil ich die russische Sprache und die Lieder und die Literatur bis heute sehr liebe. Und so habe ich mir das dann zusammengebastelt und gesagt, das ist das, was ich bin. Und so möchte ich auch wahrgenommen werden. Und mal bin ich mehr Deutsche, mal bin ich mehr Finnin. Also ich suche mir das dann so aus, wie es gerade für mich passt.
Und dann gibt es ja noch bei Ihnen die Faszination Sprachen. Sie haben an der Uni Mainz studiert Russisch, Portugiesisch, Italienisch und Polnisch. Ausgerechnet diese Sprachen, warum?
Also ich habe schon immer eine große Liebe für Fremdsprachen gehabt und ich wollte einfach mal auch, ja, Sprachen ausprobieren, jetzt fernab von Englisch und Französisch, das habe ich in der Schule gelernt. Spanisch durfte ich nicht studieren und dann dachte ich mir, ja, Portugiesisch, das wird auch in Brasilien gesprochen. Wir haben in Russland damals sehr viele brasilianische Serien gehabt, das weiß ich noch, diese Soaps. Und die habe ich so gern geschaut. Und
oder aus Argentinien.
Genau, und das war so eine kindliche, so eine Begeisterung, oh, dann könnte ich ja diese ganzen Soaps ohne Übersetzung schauen.
Genau.
Und Polnisch deswegen, weil ich oft in Polen war. Und ich war total verliebt in die Sprache, in die Menschen, in das Land, in die Kultur, in das Essen und Italienisch, weil ich eine italienische Freundin hatte. Und Italien war damals natürlich auch bei uns, die italienischen Lieder und Filme und so hat sich das zusammengefügt. Also ich habe mir jetzt auch da nicht irgendwie wochenlang Gedanken gemacht, sondern das, das und das nehme ich. Und Russisch kam dann erst im Masterstudium dazu, weil ich das schnell durchziehen wollte, ehrlich gesagt. Und auch damals gemerkt habe, oh, meine Sprache leidet ziemlich. Mein Wortschatz ist doch nicht so groß und ich möchte doch mehr in die russische Sprache einsteigen.
SWR 2 Tandem. Katharina Martin-Virolein ist zu Gast heute. Autorin, Journalistin, die unter anderem in ihren Werken über die Schicksale von Russlanddeutschen schreibt. Frau Martin-Virolein, seit 8 Jahren herrscht Krieg in der Ostukraine und jetzt seit vergangener Woche auch im ganzen Land. Das russische Militär hat den Angriff gestartet. Hunderttausende Menschen fliehen. Es ist schrecklich. Krieg mitten in Europa. Das Leid der Menschen dort kann man sich kaum vorstellen. Und viele Russinnen und Russen gehen auf die Straßen und protestieren, obwohl es für sie ja gefährlich werden könnte. Es gibt zahlreiche Festnahmen. Wie verfolgen Sie all die Geschehnisse?
Ich habe zum einen Freunde in der Ukraine. Ich habe ja das Land die letzten 5 Jahre regelmäßig bereist. Das heißt, ich bekomme direkt Nachrichten von ihnen, wie es ihnen geht, was gerade bei ihnen vor Ort passiert. Die Nachrichten auf Social Media. Ich bin dauernd am Handy und versuche mich dann auch zu informieren, wie ist die Allgemeinlage. Das ist natürlich alles schrecklich und tragisch und bedrückend, wenn man dann auch sich bewusst macht, okay, das sind nicht nur Bilder aus dem Fernsehen und aus den sozialen Netzwerken, sondern ich habe tatsächlich Menschen dort, die betroffen sind. Ja, ich glaube, wir sind alle noch erschlagen und wir können gar nicht begreifen, was da passiert. Also es ist auch gar nicht zu begreifen.
Es ist noch eine Art Schockstarre, oder?
Ja, man versucht natürlich aktiv zu sein. Mhm. Also das war ich ja seit den ersten Stunden. Man muss natürlich erstmal verdauen, sich sortieren und überlegen, okay, was kann ich tun? Denn das ist eigentlich das Schrecklichste an der ganzen Sache. Wir sitzen hier und wir sind machtlos. Und man versucht dann doch so ein bisschen auch darüber aufzuklären, mit Menschen ins Gespräch zu gehen und auf jede Nachricht einzugehen, auf jede Nachricht zu reagieren. Und auch dafür zu sorgen, dass da jetzt nicht noch mehr Hass entsteht.
Genau, das ist es eben. Und viele Russinnen und Russen betonen, wir denken an euch, wir, die Menschen aus Russland, sind gegen den Krieg, sind gegen Putin. Es gibt den Hashtag «Нет войне» im Netz, also «Nein zum Krieg». Ich hatte auch Kontakt zu einigen Verwandten, die genau das sagen. Wie haben Sie denn mit Ihren Verwandten aus Russland dazu gesprochen? Was sagen Sie?
Also ich habe jetzt noch nicht viel mit meinen Verwandten darüber gesprochen, weil ich die letzten Tage wirklich damit beschäftigt war, eben diese Aufklärungsarbeit auch zu betreiben. Aber ich stehe sehr wohl mit Menschen aus Russland in Kontakt. Da sind Kollegen und auch Freunde und die sind alle schockiert. Die können das auch nicht fassen und die versuchen sich auch zumindest mal in sozialen Netzwerken zu positionieren und auch diesen Krieg zu verurteilen, diese Vorgehensweise. Das ist natürlich in Russland sehr schwer. Sie haben es ja gerade schon erwähnt. Also Russinnen und Russen, die gehen auf die Straße. Aber wir aus unserer Position, wir können natürlich sehr, uns droht nichts, ja. Und die sind da wirklich, die stehen unter Druck. Die werden diskriminiert, die werden teilweise entlassen, die werden verhaftet. Und ich hoffe, dass das alles bald ein Ende nimmt. Weil, ja, das ist für uns alle gerade eine sehr, sehr schwierige Situation.
Ja, alle, die gerade zuhören und für die Menschen in der Ukraine spenden möchten, wir haben ein Spendenkonto eingerichtet. Finden Sie auf spendenkonto-nothilfe.de oder auch auf swr2.de. Da finden Sie einen entsprechenden Artikel mit allen wichtigen Daten zur Spendenmöglichkeit. Wir wollen trotz allem jetzt auch in die Zukunft schauen und hoffen, wie Sie auch schon gesagt haben, dass der Wahnsinn einfach bald ein Ende nimmt. Ein kleiner Ausblick Ihrerseits. Welche Projekte möchten Sie noch in Zukunft angehen? Was ist geplant?
Ich möchte in der nächsten Zeit noch mehr auf Geschichte setzen, das, was ich bisher schon gemacht habe, aber eben das noch verstärkt, um einfach aufzuzeigen, die Vergangenheit hat uns sehr oft gezeigt, wozu Diktaturen, Kriege, Hass, Diskriminierung, Deportation, Flucht und Vertreibung führen. Und uns musste das eigentlich mittlerweile schon bewusst sein und klar sein. Und ich möchte da jetzt noch mehr verstärkt dran setzen, auf allen Kanälen mit allen möglichen Projekten, sei es medial oder mit Theater und auch Völkerverständigung. Weil ich glaube, Hass ist das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann, denn die Kriege sind irgendwann mal zu Ende, aber der Hass bleibt bestehen. Und wir haben gesehen, wie viele Jahre, Jahrzehnte es gedauert hat, zum Beispiel diese Versöhnungsarbeit zwischen Deutschland und Russland nach dem Zweiten Weltkrieg zu betreiben. Und das hat meine Generation noch mitgenommen. Ich habe mich noch daran beteiligt und da wird jetzt alles zunichte gemacht. Das heißt, es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns.
Das heißt, Sie werden jetzt auch Ihre Projekte etwas vielleicht nach den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine ändern. Also,
auf jeden Fall. Ja, auch danach ausrichten.
Ja, vor allem, weil Sie ja auch selber Kontakte haben in die Ukraine und da natürlich auch aktiv werden wollen. Katharina Martin-Virolein, vielen herzlichen Dank Ihnen, dass Sie bei SWR2 Tandem zu Gast waren und alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.
Ich bin Viktoria Merkulova und sage bis zum nächsten Mal.